Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Folgt mir bitte gedanklich zum Tempel in Jerusalem in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts. Lasst euch mit hineinnehmen in die Situation, um die es in unserem Predigttext geht, der später verlesen wird. Schön schattig ist es hier am Eingang zum Tempel. Zur Zeit des Abendopfers im Tempel steht die Sonne bereits weit im Westen und der Tempel wirft lange Schatten gen Osten. Warm und heiß ist es trotzdem. Etwas über 40 Jahre alt ist der Gelähmte und stiert vor sich hin. Er sitzt da, weil er selbst nicht hineingehen kann, denn er ist gelähmt. Er sitzt da, weil es ihm verwehrt ist, durch schöne Tor in den Tempel zu gehen und zu beten. Ganz nah dran und doch ist es unendlich weit bis auf die andere Seite. Unerreichbar. Er weiß, wer hier durchkommt durch dieses Tor, will auf die andere Seite, wohin es schön ist. Wenn die Sonne am Vormittag im richtigen Winkel steht und auf das große Tor scheint, bekommt das Tor ein gewisses Leuchten. Ich denke, hier in dieser Gemeinde haben viele schon einmal ein Modell des Tempels gesehen oder wer es nicht plastisch gesehen hat, dem und der sei angeraten, es sich mal online anzuschauen. Es gibt heute wunderbare Angebote, wo man wahrnehmen kann, wie dieser Tempel ausgesehen hat. Da glänzt das aufgetragene Mineralgemisch, die Gold- und Silberplatten flimmern auf den beiden Torflügeln, je 25 Meter hoch und 10 Meter breit. Aber erst muss man durch dieses Tor hindurchgehen, ehe das wirklich Schöne, der heilige Bereich im Prachtbautempel betreten werden kann. Das kann der Gelähmte nicht. Jeden Tag aufs Neue wird er am Morgen hingetragen und am Abend abgeholt. Nicht ohne Absicht, er sammelt tagsüber, nein, er bittet, er fleht um Almosen, um eine kleine winzige Gabe von denen, die froh, munter, gesund und voller Hoffnung in den Augen durchs Tor eintreten. Sehnsuchtsort, Haus Gottes, dieser Tempel, endlich da. Und so hofft er, die deswegen vielleicht etwas Mitgefühl mit ihm, dem armen Schlucker, haben, statt unachtsam weiterzugehen. Vor diesem Ort der Begegnung sitzt der Gelähmte vielleicht bald 40 Jahre. Wir wissen, wie alt er ist. Das steht ein Kapitel weiter, dass er schon über 40 Jahre alt ist, weil sich die Apostel vor dem Hohen Rat verantworten müssen, dass sie ihn geheilt haben. Und da kommt raus, wie alt er ist. Wir wissen nicht, ob er schon als Kind da saß und gebettelt hat. Er weiß genau, wer hier reinkommt, will dahin, wo es schön ist, in die Nähe Gottes. Jeden Tag aufs Neue kommen sie, die Menschen, von der Arbeit aus den Häusern und Wohnungen in der Stadt Jerusalem zum Beten und Opfern. Und wieder andere haben sich zu einer langen Reise nach Jerusalem aufgemacht und freuen sich ebenso. Jeden Tag aufs Neue, unzählige Menschen sind es gewesen, die er im Laufe vieler Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, da gesehen hat. Ungeahnte Begegnungen hat es gegeben, jede Menge. Und ich möchte mal drei mögliche herausgreifen, von denen wir ja nicht wissen, ob sie bei ihm genau stattgefunden haben, aber es sind drei mögliche Begegnungen. Erstens, ein junges Paar, Maria und Josef, mit zwei Turteltauben in einem Käfig und dem neugeborenen Jesuskind, offenbar eben nicht aus der Stadt. Ein hochbetagter Priester, Simeon, eilt herbei, begleitet von einer nicht minder hochbetagten Prophetin, Hanna. Voller Freude nimmt er das kleine Kind auf den Arm, tanzt und singt: Herr, ich habe Frieden gefunden, jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Lukas 2. Eine zweite mögliche Begegnung: Eine Witwe tastet sich langsam den Weg mit ihrem Gehstock durch die Schar der aufgeregten Beter und spendet still und heimlich ihr allerletztes Geld in einem der 13 trompetenartig geformten Opferstöcke. Markus 12. Jesus lobt sie dafür vor seinen Jüngern. Eine dritte mögliche Begegnung aus Johannes 8. In einer Ecke haben sich plötzlich aufgebrachte Männer mit Steinen in den Händen um eine eingeschüchterte Frau aufgebaut. Die Männer haben vor, sie zu töten. Aber etwas hält sie davon ab. Es sitzt ein junger Mann mit besonderer Autorität in der Mitte des Kreises und schreibt etwas in den Sand und sagt: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die Ehebrecherin bleibt am Leben. Die, die sie steinigen wollten, ziehen von dannen. Und viele weitere mögliche Begegnungen kann man sich vorstellen. Das alles spielt sich ab draußen vor dem Tor, das man die schöne Pforte nennt. So nah dran und doch unerreichbar. Der Ort, wo es schön sein muss, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig ist. Ob es je zu einer besonderen Begegnung für ihn, den Ü40-Gelähmten, kommen kann? Auch dieser Tag, um den es nun geht, hatte so begonnen. Es war circa 15 Uhr, die Nachmittagsgebetszeit, und der Gelähmte raffte sich auf und rief wie gewohnt ein Almosen, eine kleine winzige Gabe. Und jetzt kommt der Predigttext. Gerne aufstehen dazu. Wir lesen in Apostelgeschichte 3 die Verse 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir staunen über diese besondere Begegnung und das Heilungswunder, liebe Gemeinde. Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der nicht staunt. Da sagt Petrus: Gold und Silber habe ich nicht. Da halten wir vielleicht inne und sagen: Wie? Kein Geld, kein bisschen Geld für wohltätige Zwecke, für die Diakonie, das ist doch eigenartig. Petrus und Johannes folgen aber dem Auftrag Jesu, kein Geld bei sich zu haben. Für die jungen Leute unter uns, bargeldloses Zahlen gab es damals noch nicht. Es folgt eine Überraschung. Petrus hat aber etwas ganz anderes, von ganz anderer Qualität, ganz anderer Natur. Im Namen Jesu kann er den Gelähmten am Arm packen, hochziehen und auf die Füße stellen. Im Namen Jesu handelt er, weil Jesus auch über seinen Tod und seine Auferstehung hinaus kraftvoll wirksam ist. Wo der Lahme aufgerichtet wird, wo er aufsteht, wird nämlich ausdrücklich das gleiche griechische Wort verwendet, wie dort, wo man versucht, die Auferweckung Jesu sprachlich zu umschreiben. Egeirein, auferwecken. Ich war, wie ihr wisst, bin ich des Griechischen nicht mächtig, aber ich habe das nachgecheckt, ob sich es auch so verhält. Und das ist doch faszinierend, dass das, was an dem Gelähmten geschieht, mit dem gleichen Wort ausgedrückt wird wie die Auferstehung aus dem Grab. Und übrigens auch in weiteren Heilungsgeschichten ist das so. Ein kurzer Einwurf in die aktuelle kirchliche Lage drängt sich hier auf. Gold und Silber habe ich nicht, sagt Petrus. Wenn wir heute kirchliche Debatten verfolgen, geht es oft ums Geld. Ich glaube, etwas anderes fehlt uns viel mehr. Wenn die Urgemeinde in Jerusalem damals so unterwegs gewesen wäre wie Kirche heute, dann hätte sie wahrscheinlich ans Türschild geschrieben, Urgemeinde wegen Geldmangel geschlossen. Ich glaube, dass uns dieser Abschnitt hier auch dabei helfen kann, in anderen Dimensionen zu denken. Schier unbegreiflich ist diese Heilung für unsere Vernunft. Es lässt sich nicht einfach erklären. Es lässt sich auch für uns vielleicht wundersüchtige Menschen nicht wiederholen, auch wenn wir es noch so gerne hätten, auch wenn die Sehnsucht nach solchen Heilungswundern in unserer Zeit groß ist, dass sie nur ansatzweise mit Worten oder in Bildern beschrieben werden kann. In der römisch-katholischen Kirche wird heute, vermutlich in etwa zur gleichen Stunde, der erste Millennial, also der erste Mensch, der so um die Jahrtausendwende aufgewachsen ist, heilig gesprochen. Selig gesprochen haben sie ihn schon vor ein paar Jahren. Carlo Acutis. Er wurde 1991 geboren und starb 2006 an Leukämie. Wir wissen, dass wir als evangelische Christen da dogmatisch mit Heiligsprechung und Seligsprechung nicht mitgehen können. Gleichwohl können die ihm zugeschriebenen Wunder ja durchaus geschehen sein. Und dass er treu im Glauben gelebt hat und als junges Computergenie sich für die Verbreitung des Glaubens eingesetzt hat, ist interessant. Aber wir können warten, bis wir in der Ewigkeit sind und dann alles auch genau zuordnen können. Also auch die Gegenwart lechzt nach Wundern. Und wenn man das in der katholischen Kirche verfolgt, sind viele ganz froh, dass sie jungen Menschen jetzt sogar einen Millennial anbieten können, dem Wunder zugeschrieben werden. Und zweifelsohne, es lässt sich doch nicht bestreiten, dass es Wunder gibt. Der Staatsgründer Israels, David Ben-Gurion, hat es so zusammengefasst: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Dieses Wunder, dieses Zeichen vor dem Tempel, weist auf die Herrschaft Gottes und sein Wirken hin. Was wir ein Wunder nennen, ist ein Hinweis, ein Signal für das eigentliche Wunder aller Wunder, über das sich nur noch die allerwenigsten Menschen wirklich wundern. Gott ist da, er ist Mensch geworden und für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Gott hat sich nicht zurückgezogen, hat weder diese Welt noch jeden Einzelnen von uns vergessen. Gott ist am Werk. Gott wirkt das Wunder. Gott zeigt dadurch seine Liebe an, insbesondere in, mit und durch Jesus Christus. Manche werden jetzt sagen, okay, gut, aber. Es bleibt doch bei vielen, sicher auch bei uns, die Frage, warum heilt denn Gott dann nicht öfter? Warum heilt Gott denn nicht alle Lahmen, Kranken, Krüppel, Depressiven, Einsamen, Kriegsopfer, Drogenabhängigen? Und man möge die Reihe vervollständigen. Und natürlich ganz besonders, wenn ich leide, warum heilt Gott nicht mich? Am besten sofort und gleich. Es gibt keine vollkommene und schon gar keine wirklich befriedigende Antwort auf diese verständlichen Fragen. Wir wissen, in der Ewigkeit bei ihm wird es all dieses Leiden nicht mehr geben. Und die Wunder sind ein Zeichen auf diese Ewigkeit hin. Aber noch ist es nicht so weit. Noch leidet diese Welt am Sündenfall an ihrer Gottesferne. Auch Jesus hat in seiner Zeit auf Erden nicht alle, die sich das wünschten, geheilt. Wir lesen dann, er entzog sich ihnen. Und dennoch zeigt sich in den Heilungswundern, die es gibt, damals wie heute, Gottes lebensschaffende Kraft. Dafür dürfen wir als Betroffene und Miterlebende dankbar sein. Durch Wunder verändert sich die gewohnte Ordnung. Wer was ist und wohin er darf, das ist jetzt komplett anders. Hier gilt jetzt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aus 2. Korinther. Und wenn der ehemalige Gelähmte jetzt im Tempel freudig tanzt, dann deswegen, weil er eine neue Kreatur ist. Er kann nicht aufhören zu rufen, Halleluja. Die schöne Pforte vor dem Tempel hat sich ihm aufgetan. Er darf eintreten, er wird ins Haus Gottes eingeführt. Er ist nicht mehr draußen vor dem Tor, er ist jetzt am Sehnsuchtsort angekommen. Hier ist Gottes Haus. Hier im Hause Gottes werde ich angesehen. Hier im Hause Gottes, auch in dieser Paul-Gerhardt-Kirche in München-Laim, wirst du angesehen. Hier vor Gottes Angesicht, hier in seinem Haus, gilt diese Ermutigung: Steh auf. Was immer dich festhält, steh auf. Der Blick für Heiliges, Allerheiligstes wird hier frei. Steh du auf, im übertragenen Sinne, aus deinem Alltag, deinen Sorgen und Nöten, steh auf und lass dir im Hause Gottes zusagen, Gott ist da, Gott kennt dich. Und das darf man jetzt auch gleich bei den Interzessionen erfahren. Gott wirkt durch Jesus Christus hier, jetzt und heute. Kennt auch dich und hat auch dich lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb. Lasst uns beten. Gott, unser Retter, durch dich kann unser Leben heil und ganz werden. Mach uns offen für deine Kraft. Öffne uns die Ohren, dass wir deine Stimme hören. Öffne uns die Augen, dass wir deine Wunder sehen. Öffne uns den Mund, dass wir Worte finden, die deine Schönheit preisen und unseren Nächsten helfen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.